ARD Sounds.
Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Dort wohnt der Herr der Stadt.
Notiert der Kommandant der ca. 40 Männer und Frauen die Worte des einheimischen Führers. Das Oberhaupt eines nahen Dorfes, ein sogenannter Pazike, deutet dazu auf das größte der hölzernen Gebäude mit den graubraunen Palmdächern.
Eine Stadt von unüberschaubarer Größe. Häuser und Hallen weiter als das Auge reicht.
Im Jahr 1544 erreicht ein Trupp Spanier, unter ihnen aber auch eine Portugiesin und zwei Deutsche, diese fremde Metropole inmitten des unendlichen Regenwalds des Amazonas.
In der Halle des Herrschers, sagt er, steht die Statue einer Frau aus purem Gold. Und diese Göttin sei von weiteren Götterstatuen umgeben, die alle kindsgroß und ebenfalls aus purem Gold seien. Und das, so sagt er, ist nur ein Teil des Reichtums dieser Stadt. Die tragen schwere Armreife, Brustplatten, Ketten aus lauterem Gold, sogar ihre Teller, Becher und Krüge. Gold.
Der fränkische Konquistador und Entdecker Philipp von Hutten hat die Stationen der Reise hierher in Briefen an Freunde und Verwandte festgehalten. Briefe, die bis 1988 als verschollen galten. Ihre Entdeckung wurde als wissenschaftliche Sensation gefeiert.
Also das ist wirklich sehr interessant, wie Philipp von Hutten und seine Leute die Stadt beschrieben haben. Also zuerst sind sie tagelang durch den Urwald oder durch den Regenwald gereist, sind dann auf eine Anhöhe von ihrem indigenen Führer, auf eine Anhöhe dieses Gebirges geführt worden und haben dann die Stadt von Eldorado vor sich liegen sehen.
Sagt der Historiker und Wissenschaftsjournalist Dr. Jörg Denzer. Besagter Philipp von Hutten ist im Auftrag der Augsburger Kaufmannskompanie der Welser nach Südamerika gekommen. Denzer ist überzeugt. Der fränkische Konquistador Philipp von Hutten hat Eldorado im Jahr 1544 gefunden.
Das Interessante an der Beschreibung ist, erstmal war es keine Stadt aus Gold. Behauptet niemand, dass da eine Stadt aus Gold gelegen hätte. Nur es gab in dieser Stadt ein sehr großes Gebäude, in dem der Fürst der Stadt Eldorado leben sollte. Und dann wurde beschrieben, welche Goldartefakte dort in dieser Halle lagern.
Der Herrscher der Stadt, sagen sie, lässt seinen Körper täglich neu mit Goldstaub bedecken. Wie eine lebendig gewordene Götterstatue strahlt er dann im Licht der Sonne. Deswegen nennt man ihn den Vergoldeten.
El Dorado. Die Berichte der Einheimischen über den vergoldeten Herrscher wurden in der Legendenbildung der europäischen Eroberer zum Mythos von einer ganzen Stadt oder gar einem Reich aus Gold im Dschungel. Nur Wunschdenken? Das Gold zunächst der Azteken und dann das der Inka verhießen handfeste und glänzende Realität.
Die Leute, die danach gesucht haben, haben es für Realität gehalten.
Philipp von Hutten war nur einer von tausenden europäischer Konquistadoren, die sich auf die Suche nach Eldorado machten. Was er gefunden hat, sollte jahrhundertelang verborgen bleiben, denn er selbst wurde Opfer eines Mordes. Doch die Suche nach Eldorado wurde zum Mythos.
Nachdem es auch nach 70 Jahren insgesamt nicht gefunden wurde, hat ein einflussreicher kolonialer Historiker oder Geschichtsschreiber, Pedro de Aguado, die These aufgestellt, dass die Indigenen dieses Reich von Eldorado nur erfunden hätten, um die Konquistadoren, die ja ihre Feinde waren, ins Verderben zu locken.
Erläutert Jörg Denzer. Er forscht seit gut 20 Jahren über indigene Kulturen und die spanische Conquista in Südamerika und hat 2026 sein Buch Eldorado, die Entdeckung der goldenen Stadt, herausgebracht.
Von da an war man der Überzeugung, dass es eigentlich ein Lügenmärchen ist, eine Lügengeschichte. Aber diese unglaublichen Mengen an Gold, die irgendwo versteckt im Urwald liegen, in einer geheimen Welt sozusagen, das hat diesen Mythos entstehen lassen, am Leben gehalten.
Seit einem halben Jahrtausend geistert der Mythos durch die kolonialen Träume von der sagenumwobenen grünen Hölle Südamerikas. Der Vergoldete ist heute längst zum Synonym für einen utopischen Ort geworden.
Eine Stadt mit Dächern aus massivem Gold.
El Dorado. So heißen Luxushotels, Spielsalons, Filmpaläste, besungen, bedichtet zu haben als Comic oder als Brettspiel.
Reichtum und unendlicher Ruhm.
Nur ein Märchen? Der von Jörg Denzer erwähnte Mönch Pedro de Aguado resümiert Ende des 16. Jahrhunderts über die Absicht der indigenen Südamerikaner.
Schlau und böse verfolgten sie das Ziel, die Spanier aus ihrem Land wegzulocken. Obwohl sie Barbaren und schlichten Geistes waren, erkannten sie das Verlangen der Spanier nach Gold und Silber.
Doch schon die Konquistadoren glaubten nach der Eroberung des Aztekenreichs Anfang der 1520er nicht mehr an die Taube auf dem Dach.
Es wurden keine Reiche dieser Größenordnung und es wurden keine nennenswerten Schätze mehr entdeckt. Und deswegen hat so das Interesse allgemein in der Geschäftswelt an Investitionen in die Conquista nachgelassen.
Der Fokus lag auf der Sicherung Neuspaniens, also Mexikos.
Das hat sich dann aber schlagartig geändert, als das Reich der Inka erobert wurde. Und die Spanier sind aus dem Reich der Inka mit einer so unglaublichen Menge an Gold zurückgekommen, dass es alle Dimensionen gesprengt hat, die man sich in Europa hatte vorstellen können.
Allein die Wandverkleidungen des Sonnentempels von Cusco brachten 1,4 Tonnen Feingold auf die Waage. Das entspräche heute einem Wert von über 162 Millionen Euro. Der Reichtum der Inka ist unfassbare Realität, metallgewordener Traum. Warum sollte es El Dorado nicht auch sein?
Wir Spanier leiden an einer Krankheit des Herzens, für die das einzige Heilmittel Gold ist,
sagte einst Hernán Cortés, der Eroberer des Aztekenreichs. Jetzt bricht ein regelrechter Goldrausch unter den Konquistadoren der neuen Welt aus.
Es war wieder die Bereitschaft da von großen Finanzinvestoren, wie zum Beispiel dem Haus Welser aus Augsburg, in die Conquista zu investieren.
Die Suche nach El Dorado ist in zahlreichen zeitgenössischen Quellen dokumentiert.
Es gibt jede Menge von Augenzeugenberichten zur Suche nach El Dorado, weil die Teilnehmer dieser Expeditionen oft direkt nach den Ereignissen befragt worden sind und ihre Erzählungen aufgezeichnet wurden, teilweise auch erst 10 Jahre später oder 20 Jahre später. Es gibt sogar die Berichte von Philipp von Hutten von der ersten Expedition, an der er teilgenommen hat, wo er sozusagen mehr oder weniger ein Tagebuch geführt hat, das er dann nachher in Briefform gefasst und verschickt hat.
Und die erst 1988 bekannt wurden. Die Aufzeichnungen des 1505 auf Schloss Birkenfeld in Unterfranken geborenen Philipp von Hutten, der fast 8 Jahre lang auf der Suche nach El Dorado die südamerikanische Wildnis durchstreifte, stellen in mancherlei Hinsicht eine Besonderheit dar. Philipp von Hutten befand sich lange im Gefolge des habsburgischen Kaisers Karls des V., zugleich ab 1516 König von Spanien und damit
Herrscher über ein Reich, in dem die Sonne nie untergeht.
1534 erlebte Hutten im spanischen Toledo die Übergabe eines Teils des Goldschatzes des Inka-Königs Atahualpa an den Kaiser mit. Hernando Pizarro, dem Bruder des Konquistadors von Peru, Francisco Pizarro, brachte
einen Märchenschatz. Unzählige Gefäße aus Gold und Silber, verziert mit exotischen Mustern, Helme und Kronen aus Gold.
Obgleich man das meiste goldene Inka-Kunsthandwerk zu handlichen Barren eingeschmolzen hatte. Schon ein Jahr später nimmt Hutten als Hauptmann an einer Expedition der Augsburger Welser-Gesellschaft ins Landesinnere Venezuelas teil.
Noch viel mächtigerer Reichtum wartet auf uns.
Ende 1540 wurde Hutten von Karl V. zum militärischen Oberbefehlshaber der von den Welsern verwalteten spanischen Überseeprovinz Venezuela ernannt und machte sich dann, wie viele andere, auf die Suche nach El Dorado, den Erzählungen lokaler Indigener folgend, von einem Stammesführer, der in einem Ritual mit Harz bestrichen und mit Goldstaub bedeckt würde, von kostbaren Schmuckstücken und massivem Gold als Opfergaben bei dieser Zeremonie.
Ein Gespenst, ein Alb, ein Wahn.
Urteilte der deutsche Forschungsreisende Alexander von Humboldt im 19. Jahrhundert, etwa 300 Jahre später. Eine Utopie, ein Mythos, ein Symbol, das Fülle, Glück und Reichtum verheißt, aber nicht gefunden werden kann, weil es diese Stadt nicht gibt, nicht geben kann. Von Huttens verschollenen Briefen weiß Humboldt nichts. Nichts von seinen akribischen und nachverfolgbaren Wegbeschreibungen. Nur von den zahllosen Konquistadoren, die bei ihrer Suche gescheitert sind. Eldorado gilt nur noch als bloße Erfindung. Das 20. Jahrhundert hat die letzten Zweifel am Märchen von Eldorado ausgeräumt.
Es wurde wirklich eine gigantische städtische Anlage entdeckt, die wiederum interessanterweise von dem Aussehen genau ins Bild passt, dass die Konquistadoren unter Philipp von Hutten bei der einzigen Sichtung, bei dem einzigen Mal, als sie diese Stadt gesehen haben, auch beschrieben haben.
Mehrere Städte, die von Huttens Beschreibung von Eldorado gleichen, wurden mittlerweile gefunden. Doch wurde auch das Eldorado, die Metropole, die der fränkische Konquistador gefunden hatte, schon entdeckt?
Bislang noch nicht. Und das ist der Geografie oder der Lage des Gebirges geschuldet. Da, wo die Stadt von Eldorado mutmaßlich gelegen hat, ist es ein Gebiet, das vollkommen nicht nur komplett mit Regenwald bedeckt ist, mit sogenannten Urwäldern, sondern es ist auch eine weitgehend unbewohnte Region.
Aber kann man sagen, wo genau Eldorado gelegen haben soll?
Ja, das ist das Erstaunliche und Faszinierende. Man kann es tatsächlich sehr gut immer enger einordnen, wo dieses Reich oder diese Stadt von Eldorado gelegen hat. Was man mit Sicherheit sagen kann, dass sie im Südteil des sogenannten Chiribiquete-Gebirges irgendwo in dieser Region von mehreren 100 oder 1000 Quadratkilometern gelegen ist. Und man kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar sagen, wo genau sie gelegen ist. In einem Gebiet von 10 mal 10 Kilometer Kantenlänge in etwa.
Jörg Denzer ist überzeugt. Philipp von Hutten hat Eldorado gesehen. Und kein Europäer hat die Stadt mehr nach ihm gesehen. Denzer hat die Wege verschiedener Eldorado-Expeditionen anhand der Primärquellen nachverfolgt.
Über den Orinoco, durch die Savannen Südamerikas, über die Abhänge der Anden, durch die Regenwälder Amazoniens.
Auf der Basis dieser Quellen lässt es sich tatsächlich nachvollziehen, welche Wege die Konquistadoren eingeschlagen haben. Sehr hilfreich dabei sind Hilfsmittel, die früher so noch nicht zur Verfügung standen, vor allem Satellitenbilder.
Moderne Laserscans, die sogenannten LIDAR, mit der die Strukturen unter der dichten Vegetation des Regenwalds sichtbar gemacht werden können, bestätigen die Berichte verschiedener Konquistadoren über Siedlungen, Dämme, Kanäle und Pyramiden im Amazonasgebiet und den Wahrheitsgehalt der Aufzeichnungen Philipp von Huttens.
Im Mündungsgebiet gab es sehr viele und sehr große Städte und sehr schönes, sehr fruchtbares Land. Und weil dort so viele Menschen waren, wollte der Hauptmann nicht anlegen. Und so fuhren wir den ganzen Tag durch besiedeltes Gebiet.
Riesige, vernetzte Städte mit Pyramiden, Dämmen und Kanälen. Damit ist der Mythos vom primitiven Amazonas widerlegt. Und eine Stadt wie Eldorado erscheint im Gegenzug nicht länger als bloßer Mythos. Die Augenzeugenberichte erzählen nicht von goldenen Dächern oder dicht besiedelten Ballungsräumen, wie wir sie uns unter Stadt vorstellen. Beschrieben wird eine andere Art von Stadt. Gartenstädte. Das hört sich kaum weniger fantastisch an als der Goldreichtum von Eldorado.
Schätzungen gehen von um die 20 Millionen Menschen aus, die dort gelebt haben. Also eine unglaubliche Menge. Und diese präkolumbianischen Kulturen haben das Amazonasgebiet in ein Kulturland verwandelt.
Das Amazonas-Tiefland war also nicht ein seit jeher nahezu unberührter Urwald. Die Berichte der Konquistadoren, die nahelegen, dass Amazonien eben nicht seit jeher lediglich von einer überschaubaren Zahl indigener Jäger und Sammler bewohnt war, hat die vorherrschende wissenschaftliche Meinung im 20. Jahrhundert, wenn nicht als Lüge, so doch als maßlos übertrieben eingeordnet. Schließlich hatten die Verfasser dieser Schilderungen Eldorado auch nicht gefunden.
Warum wurde Eldorado nicht gefunden? Die Entstehung der präkolumbianischen Kulturen im Amazonas hat sehr viel mit der Größe der Flüsse zu tun, weil Flüsse die Ressource Fisch hergeben und gleichzeitig gute Verkehrswege sind. Und deswegen wurde Amazonien, und das ist eben auch das Bild, das von der Wissenschaft jetzt gezeichnet wird, vor allem am Hauptstrom und an den großen Nebenflüssen und den Nebenflüssen dieser Nebenflüsse besiedelt.
Nebenflüsse, die ihrerseits zu den größten Flüssen der Welt gehören. Je weiter man in die Peripherie ging, wo die Flüsse kleiner und kleiner wurden, desto dünner die Besiedlung.
Und jetzt ist eben Folgendes passiert. Die Konquistadoren, egal von wo sie sich genähert haben, über den Orinoco, über die Savannen oder über die Anden, haben erstmal ihre Kampfkraft bei der Durchquerung dieses unbewohnten Gürtels eingebüßt.
Hitze, tropischer Regenwald und Malaria setzen den Expeditionen zu.
Hunger, Fieber, brandige Geschwüre.
Es hat tatsächlich dann nur einer geschafft, dieser Philipp von Hutten. Das war auch dessen zweite Expedition, also der hatte die Erfahrungen sammeln können.
Aber auch von Huttens Trupp ist kurz vor dem Ziel arg dezimiert. Nachdem sie von 50.000 indigenen Kriegern schreiben, bleibt offenbar nur der Rückzug, um dann später wieder zurückzukehren. Aber dazu kommt es nicht. Philipp von Hutten wird 1546 im Dschungel Venezuelas von seinem Rivalen Juan de Carvajal ermordet. Von Huttens Tod markiert nicht nur den ersten Kriminalfall der neuen Welt, sondern zugleich die Schwelle von der Conquista zum Kolonialreich.
Jetzt war die Aufgabe für die spanische Krone, nicht noch mehr zu erobern, sondern zu schauen, dass die Konquistadoren sich nicht verselbstständigen. Die Konquistadoren haben auch versucht, also der Pizarro-Clan, sich selbstständig zu machen mit ihrer Eroberung und selbst Könige zu sein in Südamerika.
Trotz Hightech, Philipp von Hutten und seine Leute waren wohl die einzigen Europäer, die Eldorado gesehen haben. Eine Folge historischer Missverständnisse, fehlerhafter Übersetzungen und der topografischen Natur des Dschungels. Eine Suche dort, wo Eldorado nach heutigem Stand vermutet wird, ist zudem sehr erschwert durch den Kampf linker Guerillagruppen mit kolumbianischen Streitkräften, der in diesem abgelegenen Gebiet immer wieder tobt.
Eine Gegend, die nicht nur schwer zugänglich ist, sondern in die man aus politischen Gründen, aufgrund des Konflikts, des innerkolumbianischen Konflikts, fast nicht kommt.
Aber die Gartenstädte, wie Eldorado wohl eine gewesen ist, sind Realität. Sie passen zur Beschreibung und zur Verortung von Huttens. Archäologen haben im Amazonasbecken dichte Netzwerke dieser präkolumbianischen Siedlungen entdeckt. Diese bis zu 2500 Jahre alten Niederlassungen bestanden aus miteinander verbundenen Häusern, Plätzen, riesigen landwirtschaftlichen Flächen und Kanälen, die sich über hunderte von Quadratkilometern erstreckten. Und auch Eldorado, der Vergoldete, war Realität.
Der Fürst ist immer mit Gold bedeckt, so fein wie gemahlenes Salz. Er strahlt dann im Licht wie eine goldene Statue, die von einem großen Künstler erschaffen wurde.
Notiert der spanische Chronist Gonzalo Fernández de Oviedo. In der Tat überzog das Volk der Muisca, das allerdings in den Anden und nicht im Chiribiquete-Gebirge im Amazonas-Regenwald lebte, den Körper ihres Fürsten bei Amtsantritt mit einer Paste aus Goldstaub. Als die Spanier die Region im Jahr 1537 eroberten, wurde diese Zeremonie des Sonnenkults bereits nicht mehr ausgeübt. Aber auch im Chiribiquete-Gebirge befand sich offensichtlich seit langem ein Zentrum des Sonnenkults.
Das Haus des Jaguars
nennen ansässige indigene Stämme das Gebiet noch heute. Es gibt hier Zehntausende von Felsmalereien, von denen die ältesten ca. 20.000 Jahre alt sind. Chiribiquete ist eines der unberührtesten UNESCO-Welterbegebiete.
Einerseits sind die führenden kolumbianischen Wissenschaftler, die diese Felsmalereien bzw. die Felsgravuren untersuchen, überzeugt, dass im Chiribiquete ein Zentrum des Sonnenkults gelegen haben muss.
Andererseits zeigen diese Darstellungen Details, die sich auch in den Berichten der Konquistadoren wiederfinden. Wie zum Beispiel die Speerschleuder.
Die Speerschleuder wurde sonst nur im Reich der Azteken eingesetzt, in Mittelamerika. In Südamerika haben die Indigenen weitgehend mit Streitkolben und Pfeil und Bogen und Lanzen gekämpft. Bis auf wenige Ausnahmen, und dazu gehören eben die Omagua, so heißt dieses Volk, zu dem Eldorado gehörte. Das war so tatsächlich als Alleinstellungsmerkmal dieser Krieger, auf die nicht nur die Soldaten Philipp von Huttens getroffen sind.
Der Ort, nach dem die Konquistadoren suchten, war zunächst nicht unter dem Namen Eldorado bekannt. Die indigenen Quellen der Spanier nannten ihn
das Haus der Sonne.
Durch den Sonnenkult erklärt sich der unglaubliche Goldreichtum, der Eldorado zugeschrieben wurde. Weil wir aus dem Inka-Reich wissen, dass unheimliche Mengen Goldes angesammelt wurden und zu Kunstwerken verarbeitet wurden, um den Gott der Sonne zu verehren.
Die Suche nach diesem Reichtum hat tausende Europäer das Leben gekostet. Und zehntausende indigene Träger. Womöglich noch mehr. Eldorado bzw. die Gartenstädte waren wenige Jahrzehnte nach der Ankunft der Eroberer menschenleer. Die Konquistadoren mussten Eldorado nicht selbst betreten, um es zu vernichten. Ihr Kontakt mit Indigenen, die dorthin kamen, hat wohl genügt. So eine mögliche Erklärung für den Kollaps der Hochkultur im Herzen des kolumbianischen Amazonasgebiets.
Pocken, Grippe und Masern.
Krankheiten, gegen die die indigenen Völker keine Abwehrkräfte hatten. Sie töteten schätzungsweise 80-90% der Bevölkerung. Wenn es Eldorado gab, wie Jörg Denzer darlegt, so hat es den Beginn der Eroberung der neuen Welt nur um wenige Jahre überdauert. Alexander von Humboldt resümierte:
So hat eine bloße Dichtung, ein Nichts, Ströme von Blut vergossen und die Zerstörung ganzer Völkerstämme herbeigeführt, weil die europäische Fantasie unfähig war, sich von einem goldenen Traum loszureißen.
Doch es ist mehr als bloße Dichtung.
Frank Halbach über Mythos und Wahrheit der mythischen Goldstadt von Eldorado. Wer noch mehr über historische Zivilisationen Mittelamerikas hören möchte, dem sei im Podcast Radiowissen die Maya, Mais, Pyramiden und Metropolen empfohlen. Die Sendung findet sich bei ARD Sounds, der Link dazu in den Shownotes.